Ja, das wird das erste Mal ohne Mikro in der Hand. Ich fühle mich sehr nackt, aber so kann ich, keine Ahnung, was ich mit meinen Händen jetzt mache. Es ist schön, wieder hier zu sein. Und ja, jetzt muss ich, wie gesagt, ich will dem Rechenschaft zollen. Und jetzt hatte ich hatte viele unterschiedliche Richtungen, aber ich werde dann wahrscheinlich wohl doch bei meinem Konzept bleiben. Aber ganz kurz möchte ich vielleicht trotz alledem, bevor ich dann anfange, in das, was ich vorbereitet beziehungsweise so auf dem Herzen habe für heute, was auch so vieles, was Rolf auch angesprochen hat. Erstmal, Jean-Christophe ist tatsächlich, ich kenne ihn, ich schätze ihn, ich liebe ihn, jemand, der Gott sehr gut hört. Also wenn er da sagt, weil es ist ja oft so, ihr wisst, Jahresende, Jahresanfang, das sind immer so Zeiten, wo ja, da wird immer viel Neues, Gutes einfach mal in den Raum geworfen. Und trotzdem glaube ich, und das ist auch so mein Empfinden, dass Gott wirklich euch so als Gemeinde, als ihr jetzt so auch im Lobpreis stand, so ja, so das Bild von einer Weggabelung. So, und da ist, es ist so, Jesaja 43, 18, 19, da heißt es, ich mache Neues. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der Veränderung schafft, bleibende Veränderung, kann nur Gott schaffen. Und ich hab letztes Jahr über diese Verse gepredigt, weil das ganz interessant ist, war die Jahreslosung allerdings für letztes Jahr. Aber das spielt keine Rolle. Wenn das momentan aktuell ist für euch und ihr ein Jahr verspätet seid oder das jetzt richtig auf den Tisch kommt, dann ist das gut. Und dann tut ihr gut daran, wenn ihr da damit arbeitet. So was ich als wenn wir als Menschen Veränderung wünschen, dann kann das entweder, wie gesagt, kann Veränderung ausgehen von uns Menschen, oder aber wir können Gott uns verändern lassen. Und bleibende Veränderung ist nur dort möglich, wo Gott tatsächlich Hand anlegt. Lass uns das ganz kurz, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich noch nicht die Predigt, aber nehmen wir diesen Tisch. Dieser Tisch hat jetzt eine Tischdecke. Stellt euch vor, die Decke wäre nicht da. Er ist wahrscheinlich weiß. So, jetzt komme ich als Manuel Henkel und sage, der weiße Tisch gefällt mir nicht. Ich komme mit einem Eimer roter Farbe und ich streiche den Tisch rot. Dann haben wir laut Augenschein eine Veränderung, oder? Vorher war er weiß, jetzt ist er rot. So, jetzt kann Rolf beispielsweise kommen, nach mir, und kann sagen, Manuel, der Tisch war weiß, jetzt ist er rot, das gefällt mir nicht, ich mache ihn schwarz. Und er kommt wieder mit Farbe und streicht den roten Tisch, also den erst weißen, jetzt roten, dann schwarz, jetzt, er macht ihn schwarz. So, und der Punkt ist, dass in dem Ganzen scheinbar eine Veränderung stattgefunden hat, aber letztlich war es nur ein Anstrich. Wisst ihr, und jetzt nehmen wir einen anderen Rohstoff, nämlich Säure. Lass jemanden mit Säure diesen Tisch behandeln und er wird nie wieder der gleiche sein. Wisst ihr, und das ist das, was passiert, wenn tatsächlich Gemeinden anfangen und dem Heiligen Geist Freiheit geben. Wenn sie anfangen, wenn sie sagen, Gott, wir wollen nicht länger irgendwie Gemeinde spielen, wir wollen nicht irgendwie unsere Programme, unsere Rituale, unsere Traditionen, sondern wir wollen wirklich tatsächlich eine Gemeinde werden, die will, was du willst. Lass uns herausfinden, was du möchtest. Und in Sacharja, da gibt's diesen Vers, wo es heißt, Veränderung oder es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und ja, ich hab jetzt, wie gesagt, das ist jetzt schwierig. Wie gehen wir weiter? Machen wir das oder machen wir was anderes? Ich hab gemerkt auch, nee, das müssen wir anders machen. Wir machen das anders. Bleibende, vielleicht den Vers noch zu diesem Bild. Ich schaffe Neues und eben das Veränderung muss von Gott kommen. Und deshalb auch dieser im Punkto euer Gebetsgottesdienst. Und da kommen wir dann gleich. Das ist nämlich dann das Konzept, was ich hatte. Das geht dann in die Richtung, ist echt spannend heute. 2. Korinther 3, Vers 17, den vielleicht noch vorneweg. Der Geist, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und da heißt es, Das sagt uns, dass bleibende Veränderung tatsächlich nur dort möglich wird, wo der Geist Freiheit hat. Und das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir aber auch für unsere Gemeinde in dem kommenden Jahr, dass ihr da durchzieht, dass der Heilige Geist auch, ich habe das gemerkt, auch im Lobpreis, das hat mich total gefreut, so diese Ansätze von, hey, lasst uns den Herrn in neuen Sprachen preisen. Wisst ihr, da bereite ich momentan eine Predigt vor, Epheser 5, Vers 17. Das wird wahrscheinlich so die Predigt werden, die ich nächste Woche unserer Gemeinde serviere. Im Hinblick dieses, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Und dann im Anschluss sagt Paulus und beschreibt, wie man das denn tut, indem ihr einander in Psalmen zusprecht, indem ihr geistliche Lieder singt, das sind die Lieder im Lobpreis, indem ihr Gott Loblieder singt, das ist der Lobpreis, und dann, indem ihr in geistlichen Liedern dem Herrn singt und spielt in eurem Herzen. Und da heißt es, im Griechischen kannst du da sagen, dass dein Herz hat quasi wie so Fiedeln, wie so Geigen. So, wenn du anfängst, den Herrn zu preisen in neuen Sprachen, dann setzt es mehr von seiner Gegenwart frei. Dann kommt der Heilige Geist in größerer Kraft. So, deshalb lasst euch da echt ermutigen. Auch das Reden in Sprachen, sagt Paulus, dem wäret nicht, sondern da macht weiter, da geht vorwärts. Das schafft Freiheit, das verändert die ganze Atmosphäre. Gut, ja. Ein neues Jahr hat angefangen und was das neue Jahr mit sich bringt, ist Entscheidungen. Wir alle werden in diesem Jahr neue Entscheidungen treffen müssen. Vor einigen Jahren musste ich mich beispielsweise entscheiden, mache ich Zivildienst oder gehe ich zum Bund? Mittlerweile wird jetzt wahrscheinlich die Bundeswehrpflicht abgeschafft und somit auch der Zivildienst. Diese Frage stellt sich nicht mehr. Aber du könntest dich fragen, hey, wo soll ich wohnen? Wenn ich Geld habe, soll ich mir ein Haus kaufen oder kaufe ich mir eine Eigentumswohnung, wohne ich zur Miete? Wie soll das aussehen? Wie gestalte ich das? Angenommen, dein Auto gibt den Geist auf. Es gibt so viele unterschiedliche Modelle oder auch für die Frauen Farben. Autos haben ja immer Farben, ne? Meine Schwester, gestern habe ich einen Facebook-Eintrag von meiner Schwester, die lebt in Schweden, gelesen, wo sie so meinte, wir haben ein neues Auto gekauft, es ist Silber. Sehr schön. So als Mann hätte dich jetzt interessiert, Menschenskinder, wie viel PS hat die Karre oder was ist das denn überhaupt für ein Modell? Aber ja, das Auto ist Silber. Sehr toll. So, ja, wie gehst du mit deinem Geld um? Was machst du mit deiner Zeit? Ich halte es sehr wichtig, zu einer lokalen Ortsgemeinde zu gehören und dort auch, wenn deine Gaben zu entdecken und deine Gaben einzubringen in die Gemeinde. Aber dann gibt's unterschiedliche Arbeitsbereiche. Wer sagt dir eigentlich, wo du mitarbeiten sollst? Sollst du Rangerarbeit machen? Sollst du Jugendarbeit machen? Sollst du Seniorenarbeit machen? Sollst du einen Hauskreis leiten? Das sind alles wichtige Fragen. So, wie kommen wir denn dahin? Das sind alles wichtige Fragen. Und das Wichtigste ist aber meiner Meinung nach auch für dieses neue kommende Jahr unsere Beziehung zu Gott. Immer wieder als Menschen Liebe, Trost, Kraft, Wegweisung von Gott zu empfangen. Das ist unser Vorrecht. Und was wären wir als Christen ohne unsere Beziehung zu Gott? Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie du persönlich für dich, aber auch ihr als Gemeinde die Beziehung zu Gott pflegen könnt. Weil Gott spricht da, Jesus sagt da ganz klar, er gibt einen Weg vor, auf dem wir gehen können, wie wir den Kontakt zu Gott pflegen. Geht mal rein in Matthäus 6 und wir lesen erstmal ab Vers 6. Matthäus 6 ab Vers 6. Da spricht Jesus davon, wie wir den Kontakt zu Gott pflegen. Beziehungsweise bevor er uns die Marschroute gibt, auf die wir dann eingehen, sagt er uns, wie man es nicht macht. Also Jesus sagt dir erst, wie du den Kontakt zu Gott nicht pflegen sollst, dann sagt er dir, wie du den Kontakt zu Gott pflegen sollst, okay? Also was, Matthäus 6, Vers 6. Oder 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf, um zu beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sag euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Jetzt Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Das meinen auch viele Prediger. Ich zähle dazu, ich habe so viele Worte immer. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Also erst die ersten Verse hier, die sagen uns, und Jesus gibt eine Marschroute vor, bevor er das tut, sagt er uns, wie wir nicht beten sollen. Und da sagt er erstens, achte nicht auf Äußerlichkeiten. Sprich, Showgebete und all so ein Kram, das kannst du in die Tonne treten. Das interessiert Gott nicht die Bohne. Spezielle Floskeln, fromme Aussprache, Heiliges, was weiß ich was. Ihn interessiert dein Herz, wenn du betest. Das ist ihm wichtig. Der zweite Punkt ist dieses Zurückziehen. Zieh dich zurück, wenn du deine Zeit mit Gott hast. Mach die Tür zu, stöpsel vielleicht das Telefon aus, geh in einen anderen Raum geh in Gottes Gegenwart. Und dann drittens, eben nicht die Anzahl deiner Worte ist wichtig. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, wenn sie viel labern, dann kriegen sie früher oder später, was sie bekommen oder was sie erbitten, sondern deine Herzenseinstellung ist wichtig. Und dann im Anschluss an diese drei Verse, in denen Jesus uns, wie gesagt, sagt, wie wir nicht beten sollen, kommen 12 Punkte, wie wir richtig beten sollen. Und so gibt uns Jesus quasi so eine Marschroute vor. Und dieses Gebet, was Jesus die Jünger gelehrt hat, es hatte eigentlich zu jeder Zeit, auch in der Kirchengeschichte, immer eine gewisse Bedeutung, eine große Bedeutung. Die meisten Kirchen, die hatten das irgendwie in ihrer Liturgie mit drin. Und da ist eigentlich auch überhaupt gar nichts Schlechtes dran. Das Problem ist, dass es eigentlich nur noch traditionellen Charakter hat. So, da stehen in vielen Gemeinden gegen Ende des Gottesdienstes, man steht auf und betet das Vater Unser. Und dabei ist es das Gebet, was Jesus den Jüngern gelehrt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus wusste, wie schwer es für uns Menschen sein würde, ausgewogen zu beten, richtig zu beten. Weil wenn wir seine Anweisungen nicht beachten, dann stehen wir in der Gefahr, in bestimmte Fallen reinzutappen. Beispiel die Bitte-Gott-Falle. Bitte Gott, gib mir das, bitte Gott hier, Gott bring das in Ordnung. Und vielleicht werden wir ab und zu, wenn wir uns richtig heilig und sonstiges fühlen, werden wir auch mal ein bisschen Dankgebet gen Himmel schicken. Versteht mich hier nicht falsch, das soll keine Anklage sein. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, in der Ausgewogenheit zu beten. Und eben, wenn wir nicht ausgewogen beten, glaube ich auch, dass wir in Schuldgefühle reinrutschen, früher oder später. Das wollte Jesus nie. Er wollte nie, dass wir Schuldgefühle entwickeln, weil wir nicht ausgewogen beten. Schuldgefühle werden dann dazu führen, dass du aufhörst zu beten. Also lasst uns dieses Mustergebet jetzt heute Morgen mal etwas genauer betrachten. Wenn du dich des Öfteren, wie gesagt, fragst, Mensch, wie soll ich beten? Dann ist das heute für dich. Jesus selber sagt dir, wie du beten sollst. Und Matthäus 5 ab Vers, 6 dann, oder? 6 ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Vater, also erstens Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Sechstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Neuntens, führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, erlöse uns von dem Bösen. Elftens, dein allein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens, Amen. Ist im Griechischen ein ganzer Satz, so sei es. Das ist das Amen im Griechischen. Und wir machen häufig den Fehler, dass wir uns zuerst mit uns selber beschäftigen. So, das Vater Unser macht uns letztlich deutlich, dass das so nicht im Sinne des Erfinders war, sondern es beginnt, mehr als die Hälfte dieses Gebetes beschäftigt sich mit Gott. Und ich kenne selber diesen Drang, sofort mit meinen Bedürfnissen Gott zu bestürmen. Und dafür ist auch Platz in diesem Gebet. Aber Jesus macht uns in diesem Gebet klar, dass es gut ist für uns, wenn unsere Gebete werden garantiert erhört, wenn wir diesem Fahrplan folgen, wenn wir erst dem genug tun, was Gott wichtig ist, und wenn wir so seinem Fahrplan, wie gesagt, folgen. So, erstens unser Vater im Himmel, und eigentlich heißt es im Griechischen in den Himmeln, da kommen wir später noch zu. Aber der erste Punkt ist, es ist die Adresse. Unser Vater. So, überleg mal, wenn du einen Brief verschicken möchtest an einen Freund, sagen wir, der heißt Willi Meier, dann verschickst du deinen Brief und dann schreibst du drauf, Willi Meier in 0815 Hinterdupfingen, damit der Postbote weiß, wo der Brief hin muss, oder? Und ähnlich ist es hier, unsere Gebete haben eine Adresse. So, wenn du betest, dann betest du zum Vater. Und der Vater hat eine Adresse, er ist im Himmel, er sitzt auf dem Thron, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So, das ist die Position dessen, zu dem du betest. Und der Punkt ist, Jesus hat den Menschen einen Vater vermittelt. Die damaligen religiösen Führer, die Juden im damaligen Zeitalter, als Jesus gelebt hat, beziehungsweise auf die Erde kam, die hatten Angst davor, diesen Namen des Vaters, oder Vater, das war für sie sowieso, das ging überhaupt nicht. Er war weit weg, Gott war heilig, und er ist heilig, er war auch für Jesus immer heilig, da tun wir nichts weg. Aber diese Heiligkeit Gottes, die hat sie dazu hingeführt, dass sie nicht Kontakt mit dem Vater haben konnten. So, wir dürfen kommen. Wenn du sagst, Vater im Himmel, so dann wir haben diesen freien Zutritt. Das ist, was Hebräer auch sagt. Somit wir dürfen hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir und unsere Gebete Erhörung finden zur rechten Zeit. So, unsere Gebete, das ist wichtig. Sie haben eine Adresse. Und wenn wir beten, dann ist es nicht, dass die hier irgendwo, die Gebete hier an der Zimmerdecke hängen bleiben. Nein, sie steigen rauf zu Gott, zum Gnadenthron, da wo er sitzt. In Offenbarung, da gibt es dieses Bild, da gibt es Gebetsschalen. Da gibt es Schalen von Gebet. Das heißt, jedes Gebet, was gesprochen wird, das füllt diese Schale. Und wenn diese Schale voll ist, dann wird die ausgegossen. Also, der erste Punkt, sei dir bewusst, zu wem du betest, kenne die Adresse. Und in diesem Zuge steht unser. Dieses kleine Wort, aber feine Wort unser. Wichtig ist es an dieser Stelle auch. Und das unser drückt eine Sache aus, Gemeinschaft. Gemeinschaft und vor allem Einheit. Gott ist nicht nur dein Gott, sondern er ist auch mein Gott. Oder sein Gott oder ihr Gott. So. Und deshalb dürfen wir keinen Streit mit anderen Menschen haben. Es ist wichtig, dass wir als Christen Einheit fördern. Dass wir allem, was irgendwie spalten, was trennen, was auseinanderbringen will, dass wir dem widerstehen. So, auf Einheit liegt ein absolut großer Segen, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Beispiel Psalm 133, Vers 2. Dort beschreibt David die Salbung des Priesters, und er sagt und versinnbildlicht unser Ding hier, Einheit. Das Einheit ist wie das Salböl Gottes, was über den Kopf durch den Bart fließt. Das ist ein Bild, was David verwendet für das, wie Einheit ist und wie wichtig Einheit ist. Und im Übrigen ist Einheit auch Jesus so wichtig gewesen, dass er im Ende des hohepriesterlichen Gebets in Johannes 17, meine ich, betet er, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit, und jetzt kommt, sie eins sein, gleich wie wir. Also sei dir bewusst, zu wem du betest, kenne die Adresse und wahre Einheit. Das sind die ersten wichtigen Punkte, wenn's ums Gebet geht. Und dann kommen wir zum zweiten, geheiligt werde dein Name. Das ist eigentlich die erste Bitte. Ja? Die erste Bitte, Gott sagt uns, wofür wir beten sollen. Und jetzt ist momentan noch nicht die Politik wichtig, noch sind nicht deine Geldsorgen wichtig, noch sind nicht deine Kopfschmerzen wichtig, ich sage noch nicht. Weil später kommt es dazu, da gibt es einen Platz für in diesem Gebet. Aber Jesus sagt uns hier, dass das wichtigste Gebet für seine Jünger sein soll, den Namen des Vaters zu heiligen. Wisst ihr, wir leben auf einer Welt, wo so viel Blasphemie ist, wo Menschen den Namen Gottes durch den Schmutz ziehen, und jetzt sucht Gott ein Volk, Gemeinden, die die da entgegengehen, die sagen, nein, Vater, wir beten, dass dein Name geheiligt wird, weil wir wissen, du bist Gott, weil wir wissen, dass du gut zu uns bist, geheiligt und gepriesen, angebetet, erhoben sei dein Name, du bist heilig, du thronst über alles, so, das ist die Gesinnung, mit der wir starten. So, wir beten, dass der Name Gottes geehrt, gepriesen, geliebt und angebetet wird, dass er groß gemacht wird. Und wisst ihr, da stimmen wir eigentlich mit dem ein, hier auf der Erde, was im Himmel 24 Stunden, 7 Tage die Woche passiert. Da sitzen die Engel und Jesaja 6, da wird das beschrieben, Jesaja ist vor dem Thron Gottes und dann kommt da dieser Engel und er kriegt so einen Blick in diesen Thronsaal und dann sind dort 6 flüglige Seraphinen. Mit zwei Händen bedecken sie ihr Angesicht, mit 2 ihre Füße und mit 2 fliegen sie und sie rufen, heilig, 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 Herrgott Zebaoth, die Länder sind voll deiner Ehre. So, das ist das Bild, wenn wir uns das vorstellen. Wir als Menschen, wir sind Gott so wichtig. Er hat gesagt, hey, ihr seid die Krone der Schöpfung und ja, er möchte Gemeinschaft mit uns im Gebet. Also wir sind als Christen dazu aufgerufen, anzukämpfen, auch gegen das, dass wir Orte schaffen, wo Gottes Name verherrlicht wird. Wir kommen zu Punkt 3, dein Reich komme. Das ist die zweite Bitte. Die erste Bitte geht um die Heiligung des Namens. Die zweite Bitte, Gott sagt uns, wofür er möchte, dass wir beten. Und er möchte, dass sein Name geheiligt wird zuerst und dass sein Reich kommt. Das soll unser Gebet sein. So, jetzt geht's dir vielleicht oft wie mir, dass ich habe lange überlegt, ja, das Reich, was ist das Reich? So, man denkt an Ritter in Rüstung oder an irgendein Burgfräulein. So, aber worum, stell dir mal die Frage, worum geht es beim Reich oder bei bestimmten Reichen, das Persische Reich, das Römische Reich oder auch das Dritte Reich? Es ging um Machtausbreitung. Es ging immer darum, dass das eine Volk sich ausbreitete, das wollte größer werden. Und genauso ist es auch im Reich Gottes. So, es geht um Ausübung von Herrschaft. Und wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir quasi Gott, wir wollen, dass du deine Herrschaft ausübst. Wir wollen, dass du mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Fülle, mit all deinen Segnungen vom Himmel auf die Erde kommst und die Erde berührst. So, zeig dich in deiner Kraft, zeig dich in deiner Macht, zeig dich in deiner Schönheit, komm mit all dem, was du uns anzubieten hast und verändere uns. Und vor 2000 Jahren, da kam das Reich Gottes durch Jesus Christus hier auf die Erde. Und Jesus war der König dieses Reiches und die Bibel, die sagt, dass in und durch Jesus das Reich auf die Erde kam. Da gibt's diesen Vers, dass das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Jesus fuhr in den Himmel auf und dann zu Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Erde. Und wenn wir also heute im Hier und Jetzt beten, dein Reich komme, dann sagen wir eigentlich, Heiliger Geist, komm in Kraft und komm in Macht. Weil aus Römer 14, Vers 17, da erfahren wir, da schreibt Paulus, dass das Reich, hier haben wir wieder die Begrifflichkeit des Reiches, das Reich besteht nicht in Essen und in Trinken, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, immer wenn du betest, dein Reich komme, dann sagst du quasi, Heiliger Geist, komm mit allem, was du anzubieten hast. Mit der ganzen Fülle deiner Kraft. Durch den Tröster, durch den Beistand, durch den Ersatz. Also dort, wo der Heilige Geist herrscht, ist Reich Gottes. Und da wird's richtig spannend. Da werden die Kranken geheilt, da fliehen die Dämonen, die werden ausgetrieben. Das tat Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist trieb er die Dämonen aus. Durch den Heiligen Geist konnte er die Kranken heilen. Bevor Jesus nicht mit Heiligen Geist getauft war, hat er auch seinen Dienst nicht begonnen. Er brauchte die Befähigung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wie viel mehr wir? Wir kommen zu Punkt 4, dein Wille geschehe. Und das ist die dritte Bitte. Die dritte Bitte, dein Wille geschehe. Wir wollen nicht, dass unser Wille geschieht. Wir wollen nicht mein Wille, nicht dein Wille, nicht der Wille von Angela Merkel soll geschehen, sondern wir beten, dass der Wille Gottes, dass der passiert. Und Gott hat einen Willen. Jetzt die Frage, ja, wie ist der Wille Gottes? Doch. Der Wille Gottes, er hat uns nicht alleine gelassen, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Gott hat den Menschen seinen Willen offenbart und er zeigt dir und mir seinen Willen durch sein Wort. Also wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann sagen wir damit, Gott, wir wollen all das, was du in deinem Wort gesagt und geschrieben hast. Das wollen wir. Wir wollen, dass das in Existenz kommt. Wir geben deinem Wort in allem Recht. Und wir sagen Ja dazu. Wir wollen das. Wir wünschen uns, dass dein Wort, dass es Ja und Amen ist, dass es in Existenz kommt. All die Dinge, die du in deinem Wort sagst, ohne Ausnahme, die sollen in Erfüllung gehen. So dein Wille, der soll sich Bahn brechen in unserem Leben, in dem Leben unserer Familie, in dem Leben unserer Stadt, im Leben des Bürgermeisters, im Leben unseres Landes, im Leben von Europa, von der ganzen Welt. Dein Wille, der soll geschehen. Das ist kraftvoll. Und jetzt gibt's aber Dinge, die stehen nicht so genau im Wort Gottes. Da steht beispielsweise nicht, wen der Franz mal heiraten soll. Da steht auch nicht, was Willi studieren soll oder Josef. Und es steht auch nichts drin darüber, wie viel Geld du am Sonntag in Spendenkörble reinwerfen sollst. Der Zehnte ist ein gutes Richtmaß, aber im Neuen Testament, da haben die wesentlich mehr gegeben. Wenn du Apostelgeschichte liest, beispielsweise könnte Gott zu dir sagen, verkauf einen Acker und gib das Geld der Gemeinde. So, es gibt einen weiteren Weg, Gottes Willen zu erfahren, und das ist die eine sanfte Stimme. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Durch Predigt, durch Prophetie, durch Zuspruch redet Gott durch den Heiligen Geist zusätzlich zu dem, was er auch in seinem Wort gesagt hat. Und das ist wichtig. Prophetie deckt sich immer mit dem Wort Gottes. Das tut nicht was weg, das tut nicht was dazu, sondern es aktualisiert ganz oft eine Situation, die in der Gemeinde vorherrscht. So, es gibt auch im Griechischen den Unterschied zwischen Logos, das ist das Wort, das Ganze, und dann gibt es Rhema. Und Rhema ist eingesprochenes Wort, was auch aus dem Wort ist, aber es knallt direkt rein in eine Situation, so dass du weißt, weil, ich meine, die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber jetzt ist es ein sehr dickes Buch. So Timotheus schreibt, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Aber du kannst mit deinem menschlichen Verstand die ganze Wahrheit sehr schwer sofort auf einmal irgendwie packen und füllen und für dich in Anspruch nehmen. So deshalb, es gibt Logos und das ist super und es gibt Rhema und das ist auch super und beides braucht's, beides benötigen wir. Also wenn wir beten, dein Wille geschehe, beten wir, alles was in Gottes Wort steht, soll geschehen. Und wir beten, dass die Weissagungen des Heiligen Geistes, prophetische Worte, dass die in Erfüllung kommen. So, ihr tut gut daran, wenn ihr anfangt und wenn ihr auch dieses Wort von Jean-Christophe, wenn ihr das beackert im Gebet, wenn ihr sagt, Vater, du hast gesagt, da wird Neues aufsprossen in diesem Jahr. Und wir sagen Ja dazu, wir glauben dir das. Wir verbinden uns mit deinem Wunsch und wir sagen Ja und Amen und gib uns Weisheit, das zu verstehen, wie wir das umsetzen sollen, was die nächsten Schritte sind. Und dann pflügt ihr so richtig durch den Boden. Und ihr macht euch eins mit dem, was Gott gesprochen hat. So fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Vater unser im Himmel lautet im Griechischen eigentlich Vater unser in den Himmeln. So wir erfahren aus dem Wort Gottes durch Paulus, dass es drei Himmel gibt. Die Bibel kennt laut Korinther 12, also 1. Korinther 12 oder war es 2. Mindestens drei Himmel. So der erste Himmel ist unsere Atmosphäre. Der zweite Himmel ist die unsichtbare Welt. Und in der unsichtbaren Welt, das ist der Sitz von Engeln und Dämonen. Und der dritte Himmel, das ist, wo der Thron Gottes steht. Und jetzt sagt Jesus, dass der Vater, Gott ist über alle drei Himmel. Das heißt, es gibt nichts, was nicht seinem Herrschaftsbereich unterstellt ist. Er ist der Herr über alle drei Himmel. Unser Gott ist der Herrscher über den ersten, über den zweiten und über den dritten Himmel. Es muss alles an ihm vorbei. Er kontrolliert das ganze Universum. Und wir wollen, was er möchte. Wir wollen, dass sein Wille geschieht auf der ganzen Erde. Und wie gesagt, zuerst kommt Gott dran in diesem Gebet. Und das Gebet, es funktioniert. Du und ich, weil wir, dass wir heute hier sind, ist eine Folge dessen, dass dieses Gebet funktioniert. Es hat, irgendjemand hat gebetet, irgendjemand fing an, diese Gemeinde zu gründen. Und er hat gebetet, hat gesagt, Vater, ich will, dass dein Reich kommt, ich will, dass dein Wille geschieht, ich will, dass eine bibeltreue Ortsgemeinde hier in Alfdorf sein wird. Und dann hat er irgendwann angefangen. Und das ist die Folge, dass ihr heute hier seid. Deshalb, Gebet funktioniert. Und jetzt ist Gott zufriedengestellt. Es ist wichtig, dass Gottes Lobpreis, dass sein Reich, dass sein Wille in unseren Gebeten Priorität bekommen. Dass wir ihn erst an erste Stelle setzen. Und unsere Haltung bei dem Ganzen soll sein wie die von dem Knecht, der, nachdem er auf dem Feld gearbeitet hat, kommt er zu seinem Meister, macht das Essen, bedient seinen Herrn und danach darf er dann auch essen. Das ist die Haltung, die wir eigentlich haben sollten, wenn wir das Vaterunser beten. So zuerst kommt Gott dran. Die ersten drei Bitten haben Gott im Zentrum. Und jetzt kommen wir zu sechstens. Und sechstens ist die erste Bitte, die du dann auch an dich richtest. Und da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns heute, was wir zum Leben brauchen. Jetzt erst kommt Gott dran. Jetzt erst kommst du dran. Die erste Bitte um persönliche Anliegen. Und zur Zeit von Jesus, da war es so, dass die Menschen, die damals gelebt haben, die konnten sich größtenteils nur Brot für einen Tag leisten. Deshalb nannte man sie Tagelöhner. Und am Abend wurde von dem Geld, was man bekommen hat, Brot für den nächsten Tag gekauft. Und das Wort heute sticht hervor. Und wir brauchen heute, du brauchst heute Essen, im Natürlichen, aber letztlich auch im Geistlichen. Jesus hat in der Wüste gesagt, dass jedes Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht, ist Speise. Oder der Psalmist sagt, dein Wort ward meine Speise bei Tag und bei Nacht. So, du brauchst täglich neu Versorgung, nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen. Also wir bitten für leibliche Versorgung und sagen, Vater, gib mir heute alles, was ich zum Leben brauche. Du weißt, was ich benötige. Und da machen wir aber nicht Schluss, sondern wir sagen, Herr, auch das Geistliche. Du weißt, was für Situationen ich heute erleben werde. Du weißt, was für Menschen mir begegnen. Ich möchte, dass du mir Worte des Lebens gibst, aus deinem Wort, damit ich heute durch den Tag gehe. Dass ich mich nicht nur durchschleppe, sondern dass ich auch noch vielleicht eine Ermutigung habe für jemand anderen. Lass mich heute Verse aus deinem Wort lesen, die ich brauche. Vergib uns unsere Schuld. Also erst kommt diese erste Bitte um tägliche Versorgung und dann im Anschluss die zweite Bitte Gottes um Vergebung. Wir brauchen heute die Vergebung unserer Schuld, weil wir heute Dinge tun, die nicht im Willen Gottes sind. Oder schon getan haben. Es ist so schnell, dass uns irgendwie ein Wort rausrutscht, dem Ehepartner, den Kindern oder sonst irgendwem gegenüber. Du wolltest es eigentlich nicht, aber zack, hast du es ausgesprochen und es hat den Menschen verletzt. Oder wir tun bestimmte Dinge nicht, von denen wir eigentlich wüssten, dass wir sie tun sollen. Jakobus beschreibt das im Jakobusbrief, dass letztlich alles von den Dingen, die wir wüssten, dass wir sie tun sollen und wir tun sie nicht, das ist Sünde, sagt Gottes Wort. So, und deshalb brauchen wir Vergebung für unser Vergehen. Aber das Wunderbare ist, dass uns Jesus diese Vergebung bereits erkauft hat. So, er sagt, selbst wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß werden wie Wolle. Das heißt, wir haben immer wieder die Möglichkeit, zum Kreuz zu gehen und zu sagen, Herr, hier habe ich Mist gebaut. Wasch mich rein von dem Dreck. Ich will nicht, dass das an mir haftet. Ich will nicht, dass das Auswirkungen auf mein Leben hat. Ich will nicht, dass das die Gemeinde beschmutzt oder andere. Also wir brauchen täglich Nahrung und täglich Vergebung, um gesund zu bleiben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sieh mal, wenn du Vergebung bekommst, am Kreuz. Wenn du für dich in Anspruch nimmst, dass das Blut von Jesus deine Sünden reinigt, dann musst du im Zuge dessen Menschen, die an dir schuldig werden, vergeben. Wenn du das nicht tust, dann hat es absolut negative Folgen. Da beschreibt Jesus in einem Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Da war ein Knecht und er hatte Schulden bei jemand anderen und er konnte das nicht bezahlen. Und dann hat er ihn bestürmt und hat gesagt, hey, erlass mir meine Schuld. Und sein Herr tut es, sein Herr entlässt ihm die Schuld. Dann geht er nach Hause und findet einen Knecht, einen anderen, geringeren, der bei ihm irgendwie Schulden hatte und sagt, hey, bezahl mir meine Schuld. Und er konnte ihn auch nicht bezahlen. Und dann sagt er, was tut er? Gerade hat er Vergebung empfangen. Gerade hat er selber erlebt, wie befreiend es ist, wenn ihm vergeben wurde. Und was tut er? Er geht und sagt, nee, bevor du das nicht komplett bezahlt hast, sperre ich dich in Knast. Du kommst nicht eher raus, bevor du nicht deine komplette Schuld bezahlt hast. Und ihr Lieben, da gibt's auch eine geistliche Dimension in dem, wo wir Unvergebenheit haben in unserem Leben, wo wir in Unvergebenheit leben. Da sagt Jesus auch, dass Folterknechte kommen. Dass es möglich ist, dass Folterknechte kommen. Und ich bin überzeugt davon, dass da ist eine geistliche Dynamik. Wir leben in Deutschland, das heißt, wir haben größtenteils dieses griechische Denken. Dass wir Körper, Seele, Geist, dass wir das auseinanderreißen. Das tun die Hebräer nicht. Das tut auch das Wort Gottes nicht. Sondern es sieht den Menschen, Körper, Seele, Geist in der Einheit. Mittlerweile haben es die Ärzte schon verstanden, dass es psychosomatische Krankheiten gibt. Wo Menschen so in der Bitterkeit sind, wo Menschen über Jahre in Unvergebenheit gelebt haben und plötzlich kriegen sie Krebs und plötzlich bekommen sie Krankheiten und da sind die Wissenschaftler da dran zu erkennen, was das Wort Gottes letztlich schon vor Tausenden von Jahren bestätigt. David sagt es in einem der Psalmen, als ich meine Sünde verschweigen wollte, da brannte es in meinen Gebeinen. So, Schuld und Sünde, Unvergebenheit hat eine Auswirkung auf dein Leben. Es hat eine Auswirkung auf deine Gesundheit und es hat eine Auswirkung vor allem auch auf Einheit in der Gemeinde. Ich habe vor kurzem habe ich eine Studie gelesen im Punkto auf Heilung vom ehemaligen Präses Ingolf Elsel. Und er hat gesagt, vor Apostelgeschichte 5, da war es so, da lesen wir noch, dass die Apostel alles halten. Und sie brachten sie zu den Aposteln und sie halten sie alle. Und dann kam Apostelgeschichte 6. Und Apostelgeschichte 6 beginnt damit, dass die griechischen, die Hellenisten, das heißt die Griechen, also die aus dem griechischen Hintergrund, die sind zum Glauben übergetreten. Und jetzt wurden sie bei der täglichen Versorgung, wurden sie benachteiligt. Und da war ein Murren, da war ein Aufbegehren. Die haben sich ungerecht behandelt gefühlt. Mag es sein zu Recht, mag es sein zu Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber danach lesen wir auch, dass auch Paulus krank wurde, dass auch Paulus für Leute gebetet hat und er ließ seinen einen Kollegen ließ er krank zurück. Und vorher lesen wir, dass alle geheilt wurden. Wie ist das möglich? Weil Uneinigkeit kam. Und Uneinigkeit immer Salbung Gottes, Herrlichkeit Gottes angreift und zerstört. Deshalb da, wo wir als Gemeinden, wo ihr bemüht seid, wirklich die Einheit zu wahren, zu vergeben, einander zu vergeben, da setzt das Segen frei. Und Gott bekommt die Möglichkeit, in einer viel größeren Macht zu wirken. Ich bin überzeugt davon. Und führe uns nicht in Versuchung. Jetzt ist es erstmal wichtig, Gott führt nicht in Versuchung. Jakobus 1, Vers 13, da heißt es ganz deutlich, dass Gott nicht versucht. Das ist ein Übersetzungsfehler. Da hat Luther ein bisschen gepatzt bei seiner Übersetzung. Wir werden geprüft, ja, aber Versuchung stammt nie von Gott. Sondern neuere Übersetzungen schreiben, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Manche Prüfungen müssen sein. Durch manche Prüfungen musst du durchgehen. Aber viele Prüfungen oder viele Versuchungen, die könntest du, die würden vielleicht gar nicht in dein Leben kommen, wenn du öfters beten würdest, Herr, bewahr mich, dass ich in Versuchung daneben hau. Vater, wenn es Prüfungen gibt, die heute in meinem Leben mich konfrontieren, dann bete ich, dass du mir Sieg gibst. Bewahr mich davor, in der Versuchung dir untreu zu werden. Vielleicht hast du gerade Eheprobleme, vielleicht oder Schwierigkeiten finanzieller Art oder du spürst, irgendwie ist dir dein Glaubensleben abhanden gekommen. Dann fang an und bete das. Fang an und bitte Gott, dass er dir in Anfechtung hilft und dich rausführt. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und dass er dich erlöst vom Bösen. Der Böse ist eine Person. Das ist die Schlange, das ist der brüllende Löwe, das ist der Satan, das ist der Feind der Menschheit. Und er hat ein Ziel. Er hat ein Ziel, dich zu zerstören, deine Familie zu zerstören, dich mit Krankheit und mit allem möglichen höllischen Mist kaputt zu machen. Und deshalb, weil Jesus auch diese Dynamik des geistlichen Kampfes kannte, ist es drin verankert im Wort Gottes, dass er sagt, erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von den negativen Dingen, die der Feind irgendwo geplant hat. Zerstöre die Pläne des Feindes in Jesu Namen. So dazu zählt Krankheit, Depression, Verzweiflung. Vielleicht siehst du deine Ehe den Bach runtergehen. Und Jesus sagt und vermittelt uns Gott als einen Vater im Himmel, der uns erlösen möchte und der uns erlösen kann und der uns erlösen wird von allem Bösen. Gott möchte dich erlösen, deine Familie erlösen, deine Nachbarn erlösen. Er möchte Alfdorf erlösen, Deutschland erlösen, Europa erlösen, die ganze Welt erlösen. Das sagt Gottes Wort. Er möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch. Also wenn wir beten, Gott, erlöse uns von dem Bösen, tu was, zeig deine Kraft, greif ein in meinem Leben. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bei genauerer Betrachtung des Vaterunsers, da fällt uns auf, es beginnt mit Anbetung, mit dem Lobpreis, dieses gepriesen sei dein Name, ich heilige deinen Namen, Vater, dein Name werde geheiligt. Das ist der Startschuss. Du fängst an und der Psalmist sagt auch, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Das heißt, da wo du Gott Dank opferst, wo du Lob opferst, da katapultiert, da schwingt dein Geist mit und du kommst schon auf diese Ebene, wo du dann merkst, Mensch, jetzt bin ich in der Gegenwart, jetzt kriege ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch von euren Gebetsleben. Da gibt's Zeiten, wo du und du betest so vor dich hin und irgendwie geht da nicht wirklich was durch. Und da habe ich oft erlebt, wenn ich dann Lobpreis mache, wenn ich dann anfange, wirklich das zu praktizieren, was Gott sagt, so sing Psalmen, sing geistliche Lieder, dass mein Geist aufgebaut wird und dass ich dann die Kraft krieg, auch, und Paulus sagt ja auch, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen, deshalb bittet der Heilige Geist in unaussprechlichem Seufzen. Und wo das passiert, da kriegst du Durchbruch im Gebet. Da merkst du, Mensch, jetzt ist gerade der Himmel offen. Alles, was ich jetzt gerade sage, das geht direkt zu Gott. Und das baut dich auf, weil du merkst, gerade passiert was. Gerade verändert dein Gebet Atmosphäre und Umfeld oder bestimmte Situationen. Segen wird freigesetzt, wo du für Menschen betest, wenn du anfängst oder die Gemeinde, wenn wir aufstehen, wenn wir beispielsweise für diese kranke Frau beten und du merkst so, boah, jetzt wird gerade Segen freigesetzt, ihr wird's gut gehen, ihr wird's besser gehen. So, da ist eine verborgene Dynamik und Kraft im Gebet, die wir ganz neu entdecken müssen. Also es beginnt mit Lobpreis und Anbetung und es endet mit Lobpreis und Anbetung, weil Gott immer der Große ist, weil er immer im Fokus ist, weil letztlich alles sich um ihn dreht. Markus 11, Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr bereits empfangen habt. So, das soll auch unsere Dynamik sein und diese, was wir denken, dass wir beten und wir sagen, wir während wir beten, haben wir schon dieses, ja Gott, ich weiß, du wirst mich empfangen lassen. Mir wird das zuteil werden, was ich gebetet habe, was in deinem Willen ist, das wird in Existenz kommen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und wir bedanken uns bei Gott, dass er alles, was wir gebetet haben und was in seinem Willen ist, dass das beantworten wird. Und wir machen ihn groß, nochmal zum Abschluss. Wir preisen ihn für seine Macht, für seine Größe, für seine Stärke, für seine Schönheit, für seine Allmacht, für all das, was ihn als Gott, Gott sein lässt. Wir preisen ihn, dass er unveränderlich ist, dass sein Wort feststeht. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, es wird bleiben. Und dann Amen. So sei es oder so ist es. Damit schließt du ab. So wird es sein und nicht anders. Amen. So, das ist der Abschluss des Gebetes. Wir wiederholen ganz schnell und sind pünktlich fertig. Halleluja. 4 Minuten haben wir noch, da können wir sogar noch beten. Ha. Erstens, kenne die Adresse. Du hast einen Vater im Himmel, der wartet auf dich. Der freut sich auf dich. Der wartet nur, dass du kommst. Dass du sagst, Vater, hier bin ich. Ich bete, heilige deinen Namen und so weiter. Zweitens, wir wissen um die ersten 3 Bitten. Und die ersten 3 Bitten, die betreffen nicht dich, sondern die betreffen Gott. So zuerst sein Name, heilige sein Namen. Das zweite, sein Reich. Da ist das Reich im Himmel. Und Jesus sagt, wir sollen beten, dass der Himmel auf die Erde kommt. Die Zustände des Himmels, mehr und mehr, die auf der Erde sind. Und drittens, wir wollen und wir beten, dass sein Wille geschieht. Gott hat einen Willen. Finde ihn mehr und mehr raus, auch aus dem Wort Gottes. Da, wo du Wort Gottes liest, das merke ich ganz oft. Je mehr ich Gottes Wort lese, desto mehr fange ich auch an, Gottes Wort zu beten. Da fallen mir Verse ein, da fallen mir Zusammenhänge ein und dann, während ich im Gebet bin, fange ich an und ich bete diese Zusammenhänge und ich sage, Gott, dein Wort sagt das. Und dann merkst du, wie das nochmal eine ganz andere Kraft hat, weil du auf der Autorität des Wortes Gottes betest. Und dann, nach den 3 Bitten, die Gott betreffen, wissen wir, dass es wichtig ist, unsere tägliche Versorgung im Natürlichen und im Geistlichen, das heißt voller Magen und auch voller Geist. Und wir schließen mit der Lobeshymne auf unseren Vater. Rolf, kannst du dich nochmal an das Klavier setzen? Dann lass uns doch vielleicht nochmal gemeinsam aufstehen. Und ich sage jetzt bewusst nicht in seine Gegenwart gehen, weil wir in seiner Gegenwart sind. Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und Vater, vielleicht erhebst du auch einfach deine Stimme mal leise oder vielleicht auch laut, je nachdem, wie das für dich gut ist. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für all das Gute, was du vorhast. Vater, ich danke dir für diese Marschroute. Ich danke dir für diesen Masterplan, den Jesus uns gegeben hat. Herr, und du möchtest, dass wir auf eine Art und Weise anfangen, beten zu lernen, wo du als der große, als der herrliche Gott gepriesen und angebetet wirst, wo du im Zentrum bist. Vater, und ich bete heute Morgen, dass du das ganz neu in unsere Herzen reinpflanzt, dass das niemand vergisst. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du dieses Wort, dass du es versiegelst. Danke, Herr, dass es nicht die Vögel wieder rauben dürfen und wir widerstehen da auch allem Negativen. Jedem Vogel gebieten wir, dass er wegbleiben muss. Und ich bete, dass das Same aufgeht, kostbarer Same, dass er hineinfällt in die Herzen und dass Frucht entsteht. 100-fältige Frucht. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu lehrst, wie wir beten, dass es dass es dich ehrt. Vater, und so beten wir, dass dein Reich kommt in Kraft und in Macht, in Herrlichkeit, mit nachfolgenden Zeichen und Wundern. Jesus, wir wollen wissen, was dein Wille ist. Wir wollen den Willen des Vaters besser kennenlernen. Und ich danke dir, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Geist in uns ist und es ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und mach dir das mal neu bewusst. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du ganz neu jeden Einzelnen füllst mit deiner Kraft und auch mit diesem Wunsch, dich zu bestürmen, deinen Thron zu bestürmen. Vater, ruf uns in Erinnerung zurück, diese Bilder von dem Thronsaal, wo du sitzt und Jesus, du sitzt zur Rechten des Vaters und du hast das Zepter der Macht in deiner Hand. Und es muss alles an dir vorbei. Und du bist der Herr über alle drei Himmel. Und es gibt keine Atmosphäre, es gibt keinen Bereich, der dir nicht unterstellt ist. Und dafür preisen wir dich heute Morgen. Jesus, und so bete ich auch ganz neu, dass du einen Geist des Gebetes freisetzt über Alfdorf, über der Gemeinde in Alfdorf. Herr, du weißt, dass wir und das eigentlich möchten, dass wir eigentlich in so vielen Dingen dir folgen wollen, aber dass unser Fleisch oft so stark ist. Aber ich danke dir, Herr, dass das Gesetz des Geistes, das Gesetz des Fleisches vernichtet hat und dass es möglich ist, mehr und mehr in dieser Spur zu laufen, die du uns vorgegeben hast. Und so segne ich jeden Einzelnen wirklich mit so einem neuen Wunsch zu beten. Ich möchte dich bitten um Geist der Fürbitte. Dass du Geist der Fürbitte freisetzt, wo du Leute in der Gemeinde befähigst, die wichtigen Dinge wirklich im Gebet zu tragen und durchzupressen, Herr, bis ja mehr und mehr von diesem Willen, den du hast, sichtbar wird. Ich danke dir auch für vorbereitete Werke, die du gegeben hast, auch für die Gemeinde. Da gibt es Werke, die vorbereitet sind und wir beten diese Werke und deinen Willen in Existenz. Und wir sagen, Herr, wir wünschen uns, dass dein Wille unser Wille wird und dass wir deinen Willen mehr und mehr und besser erkennen. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich, Vater und Heiliger Geist. Wir lieben dich und wir ehren dich und wir anbeten dich. Heute Morgen, dir gebührt das Lob, dir gebührt alle Anbetung. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. In Jesu Namen. Amen.